Aufnahme geht los. Okay, nachdem wir jetzt geklärt haben, dass vielen hier im Raum wirklich wichtig ist, dass es auch weiter die Präsenzveranstaltung gibt, sage ich mal, okay, machen wir. Solange wir dürfen, machen wir das weiter. Und ich möchte mich herzlich bedanken dafür, dass Sie so diszipliniert sind, dass Sie alle hier mit FFP2-Masken sitzen, dass bei meiner Stichprobe alle sofort Ihre Nachweise da hatten. Beide Daumen hoch dafür. Möchten Sie jetzt zu Beginn irgendwelche Fragen zur Klausur stellen? Am Ende hätte ich Sie sowieso auch nochmal gefragt, aber wenn Ihnen das jetzt gerade irgendwie so brennt unter den Nägeln und Sie das loswerden wollen, weil Sie sich sonst nicht konzentrieren können, dann ja, jetzt. Okay, ich frage am Ende nochmal. Dann reden wir jetzt über Lemma 3.3. Wir haben in der letzten Vorlesung die Konzepte. Oh, ist mein Mikro an? Test. Oh, Entschuldigung, falls ich jetzt gerade nicht zu hören war. Das tut mir leid. Entschuldigung zu Hause vor den Empfangsgeräten. Wir haben letztes Mal die Konzepte lineare Abhängigkeit und lineare Unabhängigkeit kennengelernt, unter anderem. Immer bezogen auf einen Körper K in einem Vektorraum V. Und der Bezug zum Körper K ist wichtig, weil daher die Koeffizienten kommen, mit denen wir die Linearkombination bilden. Und hier kommt das erste Resultat, das wir beweisen wollen, Lemma 3.3. Da haben wir unsere Generalvoraussetzung 1, da ist noch nicht so viel los, K ist ein Körper, V ist ein Vektorraum über K. Wir haben eine Menge M von Vektoren und wir haben letztes Mal schon besprochen, worum es in dem Lemma geht. Grob gesprochen sagt Teil A, dass jede Menge, die eine linear abhängige Menge von Vektoren enthält, selbst auch linear abhängig ist. Hallo. Und grob gesprochen sagt Teil B, dass Teilmengen von linear unabhängigen Mengen auch linear unabhängig sind. So, das beweisen wir jetzt. Und während wir das machen, gehen wir in Ruhe die Konzepte nochmal durch und wiederholen die Definition. Jetzt haben wir also bewiesen, dass bei jeder Linearkonversion in A mit paarweise verschiedenen Vektoren, bei der der Nullvektor rauskommt, alle Koeffizienten 0 sein müssen. Deswegen ist A auch linear unabhängig. Wenn m die leere Menge ist, dann ist das Erzeugnis von m einfach nur der Raum, der nur aus dem Nullvektor besteht, sodass also dieses v, was wir im Erzeugnis hernehmen, nur der Nullvektor sein kann. Und okay, den kann ich dann halt so hinschreiben mit der leeren Linearkombination, das ist die einzige Möglichkeit und dementsprechend habe ich dann da nichts weiter zu zahlen. Erster Fall, und ich muss mich mal beherrschen, mich dazu zu schreiben, langweilig, aber der erste Fall ist der, dass m Menge ist, dann ist das Erzeugnis von m der Nullraum. Also ist dann der Vektor v, den wir dann hernehmen, der Nullvektor und die einzige Möglichkeit v darzustellen ist die, wo man die leere Linearkombination hat. Beziehungsweise irgendwas mal Nullvektor, was genauso langweilig ist. Linearkombination in M heißt, dass ich Vektoren aus M benutzen muss. Und wenn M die leere Menge da jetzt nicht. Stören nicht, weil man da ja einfach Müll vorsetzt. Benötigt ist ja auch so ein bisschen, ne? Ja, die warum das gut ist, es so zu machen. Wenn ich mit diesem linearen Netzen angefangen hätte, mit dem Trick, der gleich kommt, dann wäre die Notation sehr nervig geworden. Wir können uns das gleich mal angucken, was der Unterschied ist. Denn jetzt kommt der Trick. Ich habe V da jetzt zweimal stehen. Und jetzt bilde ich den Nullvektor, indem ich schreibe V plus minus V. Minus V ist das additive Inverse von V. Wenn ich die beiden addiere, kommt der Nullvektor raus. Und jetzt setze ich für das V einmal die eine Linearkombination ein und einmal die andere. Und dann gucken wir, was passiert. So. Soweit ist nichts passiert. Oder ist einfach nur wieder so eine nahrhafte Null, künstlich hingeschrieben als V plus minus V. Und jetzt der Witz, dass ich für das V einmal das einsetze und hier an der zweiten Stelle das da drüben. Was passiert dann? Bitte beschweren, wenn die Indizes zu klein werden. Das heißt, es war wirklich nur auf eine Art und Weise möglich, das V darzustellen mit Vektoren aus L. Mit paarweise verschiedenen. Später irgendwann mal Klausuraufgabe, dass da so eine Menge schnell zu sehen, dass man da einen Vektor durch die anderen darstellen kann oder dass man einen Vektor so auf verschiedene Weisen schreiben kann, dann sind sie sofort fertig. Dann können sie sofort argumentieren, diese Menge muss linear abhängig sein. Und zwar wegen des Lemmas, das wir gerade gelesen haben. Super praktisch und ist dann viel kürzer als die Definitionen auszuxen und so. Deswegen gebe ich Ihnen das jetzt als Tipp. Die nächste Frage wird sein, wir haben jetzt ja gesehen, bei linearer Unabhängigkeit hat man dann nur eine Möglichkeit, Vektoren darzustellen. Und was wir später auch machen wollen, ist, dass wir erzeugenden Systeme manipulieren. Also stellen Sie sich vor, Sie haben Ihren Lieblingsvektorraum und ich komme um die Ecke mit einem erzeugenden System dafür. Und dieses erzeugende System ist aber schrecklich. Sie kommen damit gar nicht klar und denken, nee, damit will ich nicht rechnen, das nervt mich. Hier ist mein Lieblingserzeugendes System, ich würde viel lieber damit arbeiten. Dann ist die Frage, wie kommen Sie von dem einen zum anderen? Oder vielleicht stört Sie nur einen Vektor und Sie wollen eigentlich nur den austauschen durch einen, der irgendwie mehr Nullen drinstehen hat oder sonst irgendwie praktischer ist. Dann ist die Frage, geht das? Kann man da tauschen? Bleibt das ein erzeugendes System? Bleiben die wichtigen Eigenschaften da, die Sie haben wollen von der Menge? Austauschen oder generell irgendwas tauschen und wechseln sind so Themen, die jetzt immer wieder kommen und damit legen wir jetzt los. Wir wollen uns angucken, wann und wie man bei den ja unabhängigen Mengen was austauschen kann. Und zwar so, dass die beiden Eigenschaften, die uns immer interessieren, nämlich ob das linear unabhängig bleibt oder ob immer noch die gleiche Menge von Vektoren damit erzeugt werden kann, ob diese Eigenschaften sich verändern. Das ist das nächste Resultat. Das ist das Austauschlemma. Ich mag das Austauschlemma sehr. Später kommt noch der Austauschsatz. Der Austauschsatz ist die große, ich sage einfach die große Kanone. So, manchmal muss man mit der großen Kanone arbeiten. So. Aber ganz häufig reicht auch das kleine niedliche Austauschlemma. Da haben wir die Voraussetzungen, die wir die ganze Zeit haben. K ist ein Körper, V ist ein Vektorraum über K. Und jetzt kommen sehr viele Voraussetzungen. Und bevor ich die im Einzelnen durchgehe, möchte ich kurz erklären, was das Lemma soll. Das Lemma leistet für Sie Folgendes. Wenn ich Ihnen eine linear unabhängige Menge gebe oder Ihnen eine Menge gebe, von der Sie dann gezeigt haben, dass die linear unabhängig ist, und wenn Sie da einen Vektor stört, den Sie gerne austauschen würden durch einen anderen, weil Sie dann besser damit rechnen können, dann gibt Ihnen dieses Lemma ein Kochrezept, wie das klappen kann. Das ist sozusagen die Idee. Und jetzt kommen die formalen Voraussetzungen. Wir haben paarweise verschiedene Vektoren V1 bis Vn aus dem Vektorraum, wobei n natürlich eine Zahl ist. Die Menge, die aus diesen Vektoren besteht, soll linear unabhängig sein über k. Und jetzt nehmen wir einen Vektor her, der als Linearkombination geschrieben werden kann mit den Vektoren in dieser Menge. Wir nehmen also etwas aus dem Erzeugnis her. Dann schreiben wir das als Linearkombination. Und jetzt kommt das Kriterium, wann man tauschen darf, sodass die neue Menge noch die gleichen Eigenschaften hat wie die alte. Und das Kriterium ist, wenn man sich die Linearkombination anguckt, die den Vektor W darstellt, holla, wir sehen nichts, manchmal ist es ja auch ganz gut. Sie haben da den Vektor, den Sie gerne reintauschen wollen, Sie schreiben den als Linearkombination mit den Vektoren aus der Menge M und dann gucken Sie einfach nach, wie sieht der Koeffizient aus bei dem Vektor, den ich tauschen möchte? Und wenn der Koeffizient 0 ist, haben Sie leider verloren. Wenn der Koeffizient nicht 0 ist, können Sie tauschen. Und tauschen bedeutet, dass Sie den Vektor, den Sie loswerden wollen, rauswerfen, dass Sie den Vektor, den Sie vorher als Linearkombination geschrieben haben, reintauschen. Die Anzahl der Vektoren bleibt also gleich. Die bleiben auch paarweise verschieden. Und jetzt kommt's. Diese neue Menge ist immer noch linear unabhängig und sie erzeugt den gleichen Teilraum. Das ist also wirklich ziemlich super. Da kann man tauschen und die neue Menge hat die gleichen tollen Eigenschaften wie die vorher, aber jetzt hat sie den Lieblingsvektor mit drin, der vorher nicht war. Und das einzige Kriterium ist, Linearkombination hinschreiben und gucken, ob der Koeffizient nicht noch ist. Jo, jetzt haben wir das und können uns freuen. Ich habe das nochmal als Merksatz hingeschrieben für Sie. Aber jetzt müssen wir es auch erstmal beweisen. Und da haben wir tatsächlich ein bisschen was zu tun. Jetzt ist also der Moment gekommen, einmal kurz Pause zu machen, während ich hier gründlich wische, denn wir brauchen jetzt ein bisschen Platz. nur viel Schreibkram. Es ist nicht wirklich schwierig, aber viel. Okay, Sie beurteilen, ob es schwierig ist, nicht ich. Aber es ist im Wesentlichen Schreibkram. Denn wir haben halt diese ganze Notation. Hm? Wenn wir jetzt anfangen.
Thank you.
Situation jetzt künstlich etwas seltsam hin. Wir erklären gleich warum. Zuerst schreibe ich Hilfe mal b. Dann sammle ich alle Vektoren ein bis zum Index j minus 1. Dann nehme ich also die Mühen i mal v i. Und dann sammle ich alle Vektoren ein von vj plus 1 bis vn. Deswegen läuft jetzt i von j plus 1 bis n. Und ich habe Mühen i v i. Also nicht wundern, ich summiere hier über Leute, die gleich infiziert sind. Aber die Indizes laufen hier von 1 bis j minus 1 und hier von j plus 1 bis n, damit man sieht, dass ich vj nicht benutze und stattdessen w. Und das ist mir hier wichtig, dass wir das sehen. Und jetzt ist die Frage, ob da jemand zur Orientierung noch irgendwas braucht. Soll ich da noch irgendwas farbig oder sonst wie lustig machen? Okay. Ja, wir haben ja das Pin. Vielleicht finden wir noch eine andere lustige Farbe. Und ich entschuldige mich wieder bei den Leuten, die im Video die Farben nicht gut sehen können. Ah, hier ist so ein Knallgelb. Das könnten wir mal testen. Wir könnten jetzt also machen weiß für diesen kleinen Lacker da vorne. So. Weiß. Dann haben wir hier pink für die Leute von 1 bis j minus 1. Das sind die. Und dann haben wir gelb für die anderen. Also für uns hier ist das okay, denke ich, mit den Farben, aber auf dem Video habe ich keine Ahnung.
So, jetzt bin ich gleich bunt.
Was wissen wir bei diesen Linearkombinationen? Naja, Vj haben wir ja da rausgenommen, der Koeffizient dabei war nicht 0, das Vj wurde also wirklich gebraucht, die ganzen Leute waren paarweise verschieden, jetzt sind also V1 bis Vj minus 1, also qualitativ die pinken Leute und die gelben Leute sind immer noch paarweise verschieden und B ist auch paarweise verschieden zu allen, die da rumlaufen, weil wir sonst den Vektor Vj nicht hätten, weil wenn B einer von denen wäre, es möglich gewesen wäre, das W anders darzustellen, dann hätte man das Vj nicht gebraucht und hätte da den Faktor 0 davor gehabt. Aber da das nicht so ist, ist W keiner von den pinken bzw. gelben Vektoren. Deswegen stehen in dieser Linearkombination nur paarweise verschiedene Vektoren. Okay, wir haben den Nullvektor dargestellt und was ich jetzt machen möchte, ist, dass ich genau wie vorhin eine Linearkombination einsetze. In der Voraussetzung steht ja, dass wir W schreiben können als Summe über Lambda I mal Vi über diese ganzen Leute in der gegebenen Menge. Und das kann ich jetzt für das W einsetzen. Ich ersetze also das hier mit dem weißen Teil. Und dann kommt da raus μ mal Summe I von 1 bis n Lambda I mal Vi. Plus das pinke Zeug, plus das gelbe Zeug.
Das Pinke und das Gelbe hat sich gar nicht verändert.
Und jetzt starren wir da kurz drauf. Was ist hier los? Ich gehe jetzt meinen Gedanken diese Linearkombination durch. Ich fange an mit Lambda 1 mal V1. Okay, da vorne steht noch so ein Lambda 1 mal V1, da vorne steht noch so ein V1 kommt in dieser Linearkombination vor, also kann ich da was zusammenfassen. Jetzt kommt der nächste, V2. μ mal Lambda 2 mal V2. V2 kommt hier vorne vor, jedenfalls wenn j nicht zu klein ist. Also kann ich da was zusammenfassen. Jetzt mache ich das weiter, bis ich bei j minus 1 angekommen bin. Wenn ich also hier j minus 1 erreiche, habe ich das letzte Mal ein Stückchen linear Kombinationen neu zusammenfassen können. Und zwar je nachdem, ob wir hier vorne bei den pinken Vektoren sind oder bei den VJ oder bei den gelben Vektoren. Und auf diese Art und Weise schreibe ich jetzt dieses ganze Zeug neu hin. Ich organisiere es also einfach nur anders. Und dann schreibe ich das als, ja, ich nehme die nächste Tafel. So. So, ich laufe jetzt von 1 bis J. Das wird also gleich pink. Dann habe ich da stehen μ mal lambda I plus μ I. Das ist mein neuer Koeffizient. Da habe ich jetzt alles zusammengefasst, was bis J minus 1 läuft. Mein V. Jetzt kommt da der Beitrag von VJ. Der wird mit X zusammengefasst, der steht da einfach. μ mal lambda J mal VJ. Der hat keine Farbe. Und dann kommt der Teil, der zu den gelben Vektoren gehört. Da fasse ich auch wieder zusammen. I dort von J plus 1 bis N. Und dann habe ich wieder das gleiche wie vorne. μ mal lambda I plus dass ich sehe, okay, das passiert im ersten Teil, das war der pinke, hier passiert was anderes und hier ist der gelbe Teil. Meter zurückgehen, draufstarren, hilft. Der Nullvektor steht jetzt da oben dargestellt als Linearkombination, wobei ich die paarweise verschiedenen Vektoren V1 bis Vn benutzt habe. Hier vorne steht der erste Teil, hier steht VJ, hier steht der letzte Teil. Das heißt, dass das jetzt eine Linearkombination ist für den Nullvektor mit paarweise verschiedenen Vektoren aus der Menge m und die ist nach Voraussetzung linear unabhängig. Das ist also jetzt eine K-Linearkombination mit M, mit paarweise verschiedenen Vektoren. So, das haben wir durch Draufstarren gesehen. Und das heißt, dass die ganzen Körperelemente, die da vorkommen, als Koeffizienten alle 0 sein müssen. Und das schreiben wir jetzt hin. Wenn ich da jetzt so einen Schmierzettel gemacht hätte, dann hätte ich gesagt, immer das Ziel vor Augen haben, was möchte ich denn zeigen? Na, ich möchte, dass bei der ganz obersten Linearkombination, mit der ich angefangen habe, dass da alle Koeffizienten 0 sind. Darauf will ich hinaus, denn ich will ja zeigen, dass die Menge L linear unabhängig ist. Oder K. So. Das sieht jetzt noch nicht so aus, aber wir gucken mal. Mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Ich fange in der Mitte an. Was kann ich denn mit dieser Gleichung angucken? Da steht, dass das Produkt von zwei Körperelementen 0 ist. Wir wissen, wann das Produkt von zwei Körperelementen 0 wird, stimmt's?
Wenn einer von den beiden Elementen 0 ist.
Richtig, wenn mindestens eins von diesen beiden Elementen 0 ist. Aber μ, μ1 und so weiter bis μn waren unsere Körperelemente, mit denen wir angefangen haben für die Linearkombination, für den Nullvektor. Das waren die Leute, von denen wir gerne rauskriegen wollten, dass die alle Null sind. Tada! So, das war Teil A. Keine Ahnung, wie hilfreich das mit den Farben war. Sie müssen mir da irgendwie Rückmeldungen geben. In dem Moment, wo jemand schreit, Farbe, mache ich das? Ich mache es auch nur zum Spaß, so. Aber in dem Moment, wo es irritiert, anstatt hilfreich zu sein, dann sollten wir davon wieder Abstand nehmen. Denn ansonsten mache ich mich nur wund und sonst ist keinem geholfen. Gut, dann haben wir noch Teil B. Ja. In der Voraussetzung, in der dritten, also in der zweiten Zeile unter dem Lemma, da steht weiter sei die Menge und dann darunter steht sei W gleich Linearkombination Lambda I mal Vi. Das steht mit in der Voraussetzung. Das ist der Vektor W, mit dem wir angefangen haben. Und das habe ich hier einfach nur eingebaut. Ja, danke. Noch mehr, bevor wir zu Teil B gehen? Das war Teil A. Ja. Wir sind noch nicht fertig. Okay, Teil B. Was ist da zu tun? Ah, da sollen wir zeigen, dass irgendwas in so einem Erzeugnis liegt. Naja, das haben wir jetzt ja quasi schon gesehen, oder? Da haben wir jetzt ja schon gesehen, wie man durch Hin- und Her-Einsetzen die Sachen unterschiedlich darstellen kann. Deswegen ist Teil B jetzt vergleichsweise
nett.
Bla bla bla, da sind wir mit allem fertig. So. Für B, gut, dass die Frage gerade kam, dann haben wir uns nämlich alle nochmal daran erinnert, wie man B darstellen konnte. So. Und jetzt basteln wir aus dieser Darstellung für B eine Darstellung von Vj in L. Also nochmal zur Erinnerung: Gesucht ist eine K-Linearkombination für Vj in L. Und wenn ich jetzt nochmal kurz so einen kleinen Mini-Schmierzettel aufmachen darf, so, ich denke jetzt nochmal kurz laut. Wir haben doch, und W kann man doch nach Voraussetzung schreiben als Lambda 1 mal V1 Lambda ist Lambda L mal Vn. Und irgendwo hier Ja. Der Merksatz steht da jetzt noch so. Dann habe ich da ein Beispiel zu, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Da ist auch noch Platz. Ich denke, das kriege ich da hingeschrieben. Ein kleines Beispiel zum Tauschen. Wir nehmen uns eine Teilmenge her vom Vektorraum R4. Das ist eine Menge mit insgesamt 3 Vektoren. Von 1, 0, 0, 2. hier sind die beiden Definitionen, die wir uns auf dem Weg dahin auf jeden Fall noch angucken müssen. Wir hatten ja schon das Thema Erzeugnissystem. Ein Erzeugnissystem für einen Vektorraum ist einfach eine Menge von Vektoren derart, dass das Erzeugnis der ganze Raum ist. Oder anders gesagt, eine Menge von Vektoren, aus denen man mit Linearkombinationen dann jeden Vektor basteln kann. Und jetzt wollen wir uns überlegen, was es heißt, oder wir wollen definieren, was es heißt, dass so ein Erzeugnissystem minimal ist. Naja, der Name minimal lässt sozusagen zwei Möglichkeiten zu, wie man das interpretieren kann. Minimal könnte heißen, die Anzahl der Vektoren ist möglichst klein. Das ist hier aber nicht gemeint, sondern minimal heißt, man kann nichts weglassen. Ein Erzeugnissystem für einen Vektorraum V heißt minimal genau dann, wenn jede echte Teilmenge davon nicht mehr den ganzen Vektorraum erzeugt. Heißt also, man sollte lieber nichts weglassen. Und darauf ist dieses Wort minimal gemünzt. Minimal im Sinne von, man kann die Menge nicht noch kleiner machen. Und das bezieht sich nicht auf die Anzahl der Elemente, sondern darauf, dass man aus dieser konkreten Menge jetzt keinen Vektor mehr weglassen kann. Also kann man, aber dann erzeugt man halt nicht mehr alles. So, das umgekehrte Phänomen sehen wir jetzt bei maximal linear unabhängigen Teilmengen von V. Da geht die Idee sozusagen in die andere Richtung. Das sind Mengen von Vektoren, die linear unabhängig sind über K. Und die man jetzt aber nicht mehr vergrößern kann, ohne dass die Eigenschaft lineare Unabhängigkeit verloren geht. Die sind also in einem gewissen Sinne so groß wie möglich mit der Eigenschaft, noch linear unabhängig zu sein. Darauf bezieht sich dieses Maximal. Maximal heißt nicht, dass es die größtmögliche Anzahl an Vektoren in einer Menge ist, die linear unabhängig ist, sondern maximal heißt, wenn man zu dieser Menge jetzt noch einen neuen Vektor hinzufügt, der da vorher nicht drin lag, dann wird diese neue Menge linear abhängig. Und wie wir später sehen werden, sind das einfach nur zwei verschiedene Brillen, durch die wir das gleiche Phänomen angucken. Wir werden später sehen, dass minimale Erzeugnissysteme und maximal linear unabhängige Teilmengen genau dasselbe sind. Aber erstmal sieht das nicht so aus, sondern erstmal hat man das Gefühl, bei dem einen geht es darum, was erzeuge ich und kann ich noch was weglassen? Und bei dem anderen geht es darum, bin ich linear unabhängig und bleibe ich das, wenn noch neue Vektoren dazukommen? Das sind also leicht unterschiedliche Sichtweisen. Und beide sind wichtig. Das ist auch später dann, wenn wir uns Basen angucken, wirklich wichtig. Bei Basen haben wir Eigenschaften, bei denen es sich mal lohnt, die eine Brille aufzusetzen und mal die andere. Deswegen behandle ich das auch immer am Anfang getrennt und definiere nicht sofort, was eine Basis ist, sondern erst ein bisschen später. Das folgende Beispiel soll helfen, zu verstehen, was diese Begriffe sollen. Da gucken wir uns jetzt eine Menge von Vektoren an in R², also wieder klein und handlich und man kann viel sehen. Die Menge, die ich mir angucken möchte, besteht aus den drei Vektoren 1, 0, 0, 2 und 1, 1. Das ist ein Erzeugnissystem für R². Da behaupte ich jetzt, dass wir das sehen können. Ich gucke Sie mal kurz an, ob Sie sehen, dass man jeden Vektor aus R², also jedes Tupel xy, wobei x und y aus R kommen, basteln kann aus den drei Vektoren, die da stehen. So, da nicken jetzt einige. So, mein innerer Schmierzettel ist dann immer so, dass ich mir die Vektoren angucke und dann kurz überlege, welchen Vorfaktor muss ich nehmen bei dem einen, welchen bei dem anderen. Tatsächlich reichen zwei davon, damit das passt. Und vielleicht ist Ihr innerer Denkprozess ja so ähnlich. Ich freue mich immer, wenn da Einsen stehen. Ich freue mich auch immer, wenn da Nullen stehen, weil das dann einfacher ist beim Rechnen. Und hier reichen zum Beispiel die Vektoren 1, 0 und 0, 2. Aus denen kann ich mit den richtigen Vorfaktoren jeden Vektor aus R² basteln. 1, 1 ist überflüssig. Aber ich kann auch 0, 2 weglassen. Dann muss ich ein bisschen um die Ecke denken. Aber ich kann auch aus den Vektoren 1, 0 und 1, 1 jeden Vektor aus R² basteln. So. Und genauso könnte ich auch 1, 0 weglassen. Also von diesen dreien ist auf jeden Fall immer einer überflüssig, so wie die da stehen. Und das heißt, dass es ein Erzeugnissystem ist, aber kein minimales, denn ich kann ja noch was weglassen. So, und wenn ich mir dann eins angucke, wo ich was weggelassen habe, in diesem Fall also 1, 0 und 1, 1, dann behaupte ich, jetzt habe ich ein minimales Erzeugnissystem, jetzt kann ich nichts mehr weglassen. Oder anders ausgedrückt, wenn ich diese Menge nehme und dann was weglasse, dann ist das Erzeugnis nicht mehr der ganze Vektorraum R², sondern ein kleinerer Teil. gibt verschiedene Möglichkeiten, sich das zu überlegen. Ich habe hier eine aufgeschrieben, indem ich wirklich zu Fuß angucke, was passiert, wenn wir einen Vektor weglassen. Wenn ich 1,0 weglasse, bleibt nur noch der Vektor 1,1 und das Erzeugnis von 1,1, das besteht ja nur aus allen Vektoren, wo an beiden Stellen des Tupels die gleiche reelle Zahl steht. Aber es gibt in R² ja auch Vektoren, wo da unterschiedliche Sachen stehen und die liegen dann da nicht drin, zum Beispiel 0,1. Das ist ein Vektor aus R², der aber nicht im Erzeugnis von 1,1 liegt. Und der liegt übrigens auch nicht im Erzeugnis von 1,0. Das heißt, wenn ich den anderen Vektor weglasse, dann kriege ich auch wieder nicht alles. Und das war jetzt konkret. Das waren jetzt konkrete einzelne Vektoren und wir haben uns überlegt, dass dann irgendwas in R² lebt, was ich nicht damit erzeugen kann. Und meine Frage an Sie ist, können Sie mit dem Wissensstand, den Sie jetzt haben, also ohne vorzugreifen, zeigen, dass wenn Sie einen einzelnen Vektor haben aus R², dass dann das Erzeugnis davon niemals der ganze Raum R² ist, egal welcher Vektor es ist. Das ist jetzt so eine kleine Challenge, überlegen Sie mal. Und ich werde später eine Podcast-Folge machen, wo ich das erkläre, aber es macht natürlich mehr Spaß, wenn Sie vorher schon drüber nachgedacht haben. Ich mache eine Podcast-Folge. Und ich mache die so, dass die quasi zum Mitmachen ist, nach dem Motto, so, hier kommt jetzt der nächste Schritt, gucken Sie mal, ob Sie jetzt alleine können, dann können Sie auf Pause drücken und losrechnen und dann kommt danach die Auflösung und es geht weiter. So, dann habe ich hier noch ein Beispiel und dann hören wir auch auf. Ich habe ein Beispiel in der Menge R3, im Vektorraum R3, und zwar die Menge M, die besteht aus den beiden Vektoren 1,1,0 und 0,1,1. Und das ist eine Menge, bei der ich jetzt auch wieder sagen würde, man kann sehen, dass die Linie unabhängig ist über R. Denn wenn Sie jetzt mal versuchen, den Nullvektor mit den beiden darzustellen, dann können Sie ganz schnell durch Ausrechnen im Kopf, was in den Tupeln dann steht nach dem Ausrechnen, können Sie sehen, dass die Koeffizienten dann 0 sein müssen. Und wieder, wenn das zu schnell geht und Sie das jetzt noch nicht sehen, ist es kein Problem, dann sagen Sie mir Bescheid und dann mache ich diese Rechnung dafür nochmal in der Podcast-Folge oder gleich an der Tafel. Kann ich auch machen. Und ich behaupte, dass die nicht maximal linear unabhängig ist. Man kann die noch vergrößern, man kann noch was dazu nehmen und es bleibt linear unabhängig. Und dazu habe ich jetzt die Menge L hergenommen. Da nehme ich die Vektoren aus M und füge noch den Vektor 0,0,1 hinzu. Und ich behaupte, dass diese Menge immer noch linear unabhängig ist. Und das zeige ich Ihnen auch. Sie können also das auch als Modell nehmen, um sich zu überlegen, warum vorher schon die Menge M linear unabhängig war, wenn Sie das nochmal zu Fuß zeigen wollen. Sie können aber auch argumentieren, naja, wenn ich jetzt einen Beweis dafür gesehen habe, dass die Menge L linear unabhängig ist, dann weiß ich, dass M linear unabhängig ist mit dem Lemma, das wir gezeigt haben. Lineare Unabhängigkeit vererbt sich auf Teilnehmer. So, das habe ich Ihnen hingeschrieben. Einmal so eine Linearkonversion, dann vergleichen wir die Einträge und dann kann man nach und nach sehen, zuerst, dass der erste Koeffizient Lambda 1 0 sein muss und dann Lambda 2 und dann Lambda 3. Das ist einfach dieses Nacheinander einsetzen, was wir schon kennen. Das steht hier alles. So, jetzt habe ich also gezeigt, dass L linear unabhängig ist über R. Und die nächste Frage ist, ob jetzt vielleicht diese größere Menge L maximal linear unabhängig ist. Das ist der Cliffhanger, den ich für nächste Woche lasse. Das gucken wir uns dann zusammen an. Oder vielleicht haben Sie sich das auch schon angeschaut. Aber das ist jetzt eine wirklich interessante Frage. Und es ist genau die Frage und der Trick, den ich da benutze, und den ich Ihnen dann vielleicht nächste Woche verrate, ist genau der Trick, der uns dann zum Begriff einer Basis hinführen wird. Genau darum geht es, sich zu überlegen, wann haben wir genug, wann kann man eine Menge nicht mehr vergrößern und sie bleibt linear unabhängig. Und was für Tricks benutzen wir da? Wie verwenden wir